Healthcare Pioneers, der Interview-Podcast zu Medizin, Forschung und Technik aus Mittelhessen.
Im Studio haben wir heute zu Gast den Geschäftsführer Stefan Reuter von der Optima Pharma GmbH. Das Unternehmen stellt am Standort in Gladenbach Gefriertrocknungsanlagen her. Überwiegend liefert Optima diese Anlagen an die pharmazeutische bzw. biopharmazeutische Industrie. Wir sprechen heute mit ihm über Gefriertrocknung, eine alte Technik, die bereits in frühesten Zivilisationen zur Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt wurde. Aber nicht nur die Pandemie und die Nachfrage nach Impfstoffen lässt das Interesse an der Gefriertrocknung wachsen. Vor allem die stark wachsende Zahl von biologischen Arzneimitteln und deren Transport über weite Strecken führt zu steigender Nachfrage der Gefriertrocknung. Schätzungsweise 20% der 100 wichtigsten Arzneimittel und um die 50% der biologischen Arzneimittel sind heute gefriertrocknet.
Lieber Reuter, schön, dass Sie da sind. Wir werden jetzt gleich mal ein bisschen miteinander reden.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Reuter, vielleicht zu Anfang einfach mal zu erklären, was ist denn eigentlich Gefriertrocknung? Was stellen wir uns darunter vor? Wie funktioniert das überhaupt?
Ja. Es steckt ja schon fast alles in dem Wort drin. Gefriertrocknung besteht einmal aus Gefrieren und Trocknen. Der physikalische Trick in der Gefriertrocknung besteht darin, dass man gefrorenes Wasser verdampft. Das nennt man Sublimation. Und damit hat man ein sehr schonendes Verfahren, pulverförmige Substanzen dann letztendlich die Trockensubstanz herzustellen. Das bedeutet, man hat eine Lösung, die ist flüssig, wie wenn Sie jetzt eine Suppe haben in der Küche, die Sie gekocht haben oder andere Sachen. Und Sie müssen das Wasser aus der Suppe rausbekommen, damit im Prinzip das Trockenpulver übrig bleibt. Da gibt es die Verfahren, man könnte die Suppe so lange kochen, bis alles verkocht ist. Die Schwierigkeit, die da besteht, ist, dass beim Verdampfen natürlich nicht nur Wasser verdampft, sondern auch Inhaltsstoffe oder der Wirkstoff oder die Suppe, die Bestandteile der Suppe kaputt gehen und so weiter. Und dieses Problem kann man physikalisch lösen, indem man die Substanz einfriert. Das heißt, alles, was in der Suppe ist, die gesamte Suppe ist quasi dann gefroren. Das kann bis bei minus 20, 30, minus 40, minus 50 Grad erfolgen. Und in diesem eingefrorenen Zustand schafft man eine Bedingung, das wird durch Vakuum erzeugt. Wenn man dann eine gewisse Wärme wieder hinzufügt, 0 Grad, 15 Grad, 20 Grad, dann würde unter Vakuum die eingefrorenen Substanzen nur dazu verursachen, in geschwinden Rezepturen, dass das Wasser verdampft und alle anderen getrocknet zurückbleiben. Dadurch schafft man es, dass ein Produkt das Wasser verliert. Und Wasser ist eigentlich das ursprüngliche Problem, weil alles, was in Wasser gelöst ist, Wasser kann verkeimen, Substanzen können sich in Wasser auflösen, können sich verändern und damit macht man die Substanzen haltbar. Das heißt Astronautennahrung, Trockenpulver etc. Man muss später nur Wasser hinzuführen, man macht es leichter. Das ist das Grundprinzip. Das heißt, man konserviert entsprechende Lebensmittel und dieses Prinzip hat man dann auch in die Pharma übertragen, indem man bestimmte Wirkstoffe stabilisieren möchte, dass sie lagerbar sind, dass sie verteilbar sind, dass man sie mal ein halbes Jahr, ein Jahr lagern kann, dass man sie ohne Kühlung, ohne bestimmte Dinge gut transportieren kann und oder dass sie grundsätzlich in flüssigen Lösungen nicht stabil sind, weil sie sehr schnell zerfallen und sich auflösen, hat man eine Trockenform gewählt, um die zu erhalten, werden dann die Produkte gefriergetrocknet.
Das heißt, im Prinzip eine essentiell notwendige Produktion bzw. Technologie, eher eine essentiell notwendige Technologie, um Medikamente sicher über einen größere Wege transportieren zu können, sie haltbar zu machen, verstehe ich. Wenn Sie aber überlegen, was sind denn die wichtigsten Anwendungsfälle? Für was würden Sie oder wie können wir die Anwendung der Gefriertrocknung gewichten? Also wenn wir mal an Medikamente, an generell mal so den Überblick sehen, ja. Wo ist das meiste Anwendungspotenzial, das höchste, größte Anwendungspotenzial?
Gefriertrocknung als solches ist ein sehr kostspieliges und eigentlich auch teures Verfahren. Das heißt, der Hersteller einer Arzneimittel möchte das eigentlich gar nicht haben. Er sagt, Gefriertrocknen, das kostet mich ja Geld. Und jetzt kommen genau die Vorteile. Wenn er sich aber das Produkt entwickelt, das heißt den Wirkstoff entwickelt, dann gibt es einmal die biochemischen oder die natürlichen Bedingungen, die einfach sagen, sehr viele Proteine oder Wirkstoffe sind einfach nicht haltbar. Die zerfallen sehr, sehr schnell. Also er kriegt diesen Wirkstoff, und in der pharmazeutischen Sprache heißt das formuliert, er kriegt den nicht so präpariert oder formuliert, dass man ihn als Arzneimittel nutzen kann. Es geht nicht alles in Tablette. Tablette ist natürlich auch eine Trockenform, ist auch lange haltbar, kann man in Plister einfassen, super, aber viele Wirkstoffe können nur flüssig hergestellt werden, sind aber im flüssigen Zustand nicht haltbar. Und das war die eben genannte Prozentzahl, also knapp 20-30% der sterilen Wirkstoffe sind im flüssigen Zustand nicht so stabil und die biopharmazeutischen Wirkstoffe ebenso. Und deswegen werden Methoden gesucht, um sie zu stabilisieren. Jetzt kann man sagen, ja, warum machen die das nicht? Machen die sehr viel Aufwand, dass es flüssig ist? Und jetzt kommt auch natürlich noch ein Kostenaspekt oder ein Zeitaspekt dazu. Die Entwicklung eines Arzneimittels dauert sehr, sehr lange. Und die Gefriertrockner ist eine sichere Methode. Das heißt, wenn eine Arzneimittelbranche, das kostet Milliarden, um Wirkstoffe zu entwickeln und dann wirklich in Arzneimittel reinzubekommen. Und wenn man dann einen sicheren Weg haben möchte, ist die Gefriertrocknung immer ein sicher, weil ein sehr altbewährter Methode ist, die ist sicher, die ist bewährt und sie führt zu dem Ergebnis, dass das Produkt stabil ist. Und das ist im Kosten-Nutzen-Verhältnis dann ganz günstig und deswegen wird sie oft gewählt. Natürlich versucht man dann langfristig vielleicht von der Gefriertrocknung wegzukommen, es sei denn, es sind die biochemischen Wirkstoffe, die das nicht zulassen, wo man sagt zum Beispiel jetzt bei dem berühmten Corona-Impfstoff, da werden ja die Produkte gerade das BioNTech, bei sehr niedrigen Temperaturen, am Anfang waren es minus 70 Grad, also Kryo gefroren, dann ist man jetzt bei minus 20, minus 30, dann sind sie ein, zwei Tage vielleicht bei Kühlschraumtemperatur haltbar. Aber wenn Sie Afrika versorgen wollen, wo Sie mit dem LKW drei Tage durchs Land fahren, dann kriegen Sie das nicht hin. Und da gibt es natürlich dann auch andere Medikamente, die dann, wo nicht jeder einen Kühlschrank hat, die man überlegen muss, wie kann man das global verteilen. Und dann gibt es fast keine andere Möglichkeit als Gefriertrockner. Sie ist dann schnell, sie ist sicher. Sie ist bekannt und daher werden sie immer dort eingesetzt, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich dann auch funktioniert. Das heißt, wenn der Wirkstoff das nicht anders zulässt, kommt man um die Gefriertrockner nicht drum rum. Und das ist halt auch gut so, weil sonst würden wir ja vielleicht in Zukunft keine Gefriertrockner mehr verkaufen können.
Aber das ist nicht der Fall.
Nein.
Wenn man Ihr Geschäft verfolgt, haben Sie im letzten Jahr die Produktionsfläche alleine hier in der Region fast verdoppelt, wenn ich das richtig sehen kann. Was treibt also das? Also ist es tatsächlich das Thema Impfstoffe gewesen oder gibt es andere Aspekte? Warum werden immer mehr Medikamente gefriergetrocknet? Oder warum steigt die Nachfrage? Warum hat es das ermöglicht? Ich meine, das Geschäft scheint ja ein Wachstumsmarkt zu sein.
Das Geschäft ist ein Wachstumsmarkt. Der globale Pharmamarkt ist auch sehr komplex. Und klar ist es ein gesundes Wachstum. Das liegt aber nicht bei der Wachstumsrate, die wir in der Optima jetzt hingelegt haben. Monshausen ist ja nicht die Optima alleine, sondern die Optima macht ja Gesamtanlagen für die pharmazeutische Industrie, sogenannte Turnkey-Anlagen, wo dann auch die Flüssigabfüllermaschinen, die Isolatoren, die das Produkt schützen. All diese Dinge sind natürlich in unserer Firmenstrategie enthalten. Wir haben dann einen speziellen Strategie, die auch Turnkey-Anlagen verkauft. Und das ist momentan ein sehr, sehr guter Treiber. Das heißt, wir haben nicht nur an dem Marktwachstum teilgenommen, sondern wir haben auch unser Marktanteil gesteigert, sondern wir haben natürlich auch den Wettbewerbern Anteile weggenommen, weil wir eine sehr gute globale Struktur haben, weil wir sehr gut aufgestellt sind. Und das hat zu einem Wachstum geführt. Dann hat man auch bei uns ein Zägezahlmodell. Das heißt, wir haben nicht lineare Wachstumsraten, wir haben auch Sprünge drin. Und natürlich hat Corona Sprünge verursacht, wo mal Ausschläge nach oben und mal unten geht. Das ist im Sonderanlagenbau so. Und die letzten ein, zwei Jahre sind wir mit sehr hohen Ausschlägen nach oben bedient worden. Wir rechnen damit, dass es nicht auf dem Niveau weitergeht. Wir rechnen wieder mit der normalen Wachstumsrate, dass es eine kleine Delle gibt und eine normale Wachstumsrate von 7-10%. Und danach sieht es aber auch nicht ganz aus. Also von daher hat Corona sicherlich den Effekt, dass viele nationale Firmen versuchen natürlich auch wieder sich selbstständig zu machen, eine eigene Impfstoffproduktion aufzubauen. Dort wird wahrscheinlich viel investiert werden. Es haben aber auch viele versucht, an dem Kuchen teilzunehmen. Das heißt, viele der Investitionen und der Aufträge, vielleicht sind das Produktionen, die in 4-5 Jahren dann wieder stillgelegt werden oder Altanlagen ersetzen. Und von daher ist es ein sehr agiles Geschäft. Man muss immer am Ball bleiben und es ist ein wachsendes Geschäft. Begründet aber nicht alleine diesen großen Wachstum. Das war halt mal wieder eine Welle, die halt ausgeschlagen hat.
Wenn tatsächlich das die Notwendigkeit ist, dann fragt man sich ja, warum eigentlich nicht alle Impfstoffe jetzt dann gefriergetrocknet werden und damit die ganze Welt ganz schnell beglückt werden kann.
Weil viele Impfstoffe unterschiedliche Methoden haben. Die mRNA-Stoffe müssen tiefgefroren werden. Die Totviren-Impfstoffe, die auf Totviren basieren, die sind bei plus 7 Grad haltbar. Das heißt, die sind dann nicht gefriergetrocknet. Das heißt, die ganze Grippemittel, die sind in der Spritze direkt flüssig haltbar. Ein halbes Jahr, die werden ja im Februar, März, April produziert. Die müssen nicht gefriergetrocknet werden. Die hat man stabil. Die bleiben in der flüssigen Form stabil. Die produziert man in die Spritze und dann braucht man sie nicht mal auflösen. Das ist dann eine Logistik sehr, sehr sinnvolle und einfache Methode. Geht nicht mit allen.
Das Thema Pandemie, klar, da kommen wir nicht umrum. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Das hat ohnehin die ganze Welt natürlich beschäftigt, aber viel, viel stärker noch die Pharmaindustrie und das ganze Thema, über das wir reden, biopharmazeutische Produktion, wie kriege ich Impfstoff, wie entsteht Impfstoff, wie geht das überhaupt? Wenn Sie mal zurückgucken, wir sind noch lange nicht durch, ganz klar, aber wenn Sie zurückgucken, wie hat denn die Pandemie sich auf Ihr Geschäft, auf das ganze Geflecht ausgewirkt? Was sind Ihre Schlüsse aus dieser Zeit?
Also es war natürlich eine Herausforderung, die Bedürfnisse der bestehenden Anlagen aufrechtzuerhalten, weil wir wissen, dass natürlich auf diesen Anlagen lebenswichtige Medikamente produziert werden und die können nicht ins Stocken geraten, nur weil es jetzt gerade eine Pandemie gibt. Auf der anderen Seite war natürlich die Bestrebung, schnellstmöglich Anlagen vorzubestellen, und das ist auch ein Trugschluss. Diese Zeit, die auch von der Gesellschaft gemacht wird, hier schnell Impfstoff innerhalb von einem Jahr und dann sofort produzieren. Wir haben aktuell Lieferzeiten zwischen 16, 18 Monaten. Wenn man dann überlegt, man braucht eine Bestellphase, man muss sie aufbauen, man muss sie in Betriebnahme, das heißt mal so 2 Jahre, bis man wirklich darauf anfangen kann zu produzieren, dann wäre man jetzt soweit. Das heißt, die meisten Anlagen, die dann diese Wirkstoffe produziert haben, sind auf Bestandsanlagen. Das heißt, Leute haben ihre Anlagen für bestimmte Medikamente gesperrt und sagen, hierauf werden, die bauen wir jetzt um. Standort Marburg hat Bestandsanlagen umgebaut, sodass sie dann da die Wirkstoffe drauf produzieren können. Und dann wurden für die anderen dann nicht mehr produzierbaren Medikamente natürlich neue Anlagen gesucht. Man hat das umgeschichtet, man hat versucht, bestehende Kapazitäten auf dem Markt zu nutzen, man hat versucht, gibt es gebrauchte Anlagen, nicht nutzbare Anlagen, die mussten schnell umgebaut werden, die mussten umkonfiguriert werden, die mussten umtransportiert werden. Wir haben Projekte, wo wir von USA nach England oder von England nach Italien oder von Anlagen transferiert haben, um sie dann für die Corona-Produktion aufzusteigen. Auf der gleichen Zeit ist aber auch der gesamte Arzneimittelmarkt gewachsen. Und da gibt es verschiedene Verdrängungsprojekte bei den Lohnherstellern, die natürlich dort eine sehr starke... Es gibt auch in der Pharma jetzt eine sehr große Umstrukturierung hinsichtlich neuer Medikamente. Und das hat so einen gewissen Cocktail mitgebracht, der dazu geführt hat, dass es natürlich sehr viel Bewegung gab und auch ein großes Wachstum. Und daran haben wir, nicht nur wir, sondern auch andere, partizipiert.
Jetzt gucken wir auch nochmal ein Stück weit die Gefriertrocknung an sich. Wir sehen, es verändert sich vielleicht was, aber es hat sich ja, auch diese Technologie hat sich entwickelt. Was glauben Sie denn, was sind die Aspekte, die sich für die Zukunft ergeben daraus? Also wie muss sich diese Technologie anpassen? Welche Ansätze sehen Sie da?
Also die eine Sache hatten Sie eben schon gesagt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit heißt, die Gefriertrocknung als solches, ich sag mal, ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Wenn man es jetzt mal in sehr simplen Worten spricht, hat man 20, 30 Tonnen Stahl. Das friert man bei minus 60, 70 Grad ein. Man muss es dann auch noch sterilisieren. Das erfolgt meistens mit Dampf. Das heißt, dann wird der ganze Stahl auf 130 Grad aufgeheizt. Das heißt, man hat einen wahnsinnigen Energiespeicher, den man kühlt und heizt. Dafür braucht man eine Menge Energie. Und dann muss man noch dieses Vakuum erzeugen. Das heißt, es ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Und gerade die Kältetechnik wird natürlich mit Kältemittel betrieben, die sehr, sehr hohen GWP, also Global Warming Point, also sehr hohe CO2-Werte haben, wo man dann sagen muss, okay, um das Nachhaltigkeitsthema anzufassen, geht man auf alternative Kältemittel. Das ist so momentan technologisch. Das ändert nichts an der eigentlichen Gefriertrocknungstechnik, sondern man sagt, man wird nachhaltiger, indem man wesentlich umweltschonender Technologien einsetzt, um die Gefriertrockner für die Zukunft auch nachhaltiger zu machen. Dazu zählt unter anderem natürlich die Kältetechnik, wo es dann alternative Kältetechniken gibt, mit brennbaren oder auch mit Luftkälte, indem man dort dann Technologien etabliert, die das möglich machen, dass man hier nachhaltiger die Technik der Gefriertrocknung nutzt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Trends in der Pharmazie. Wir hängen ja sehr stark, wir produzieren ja unsere Gefriertrockner ausschließlich für die pharmazeutische Industrie. Und in der pharmazeutischen Industrie gibt es halt auch Trends hin zur personalisierten Medizin, hinsichtlich zu wesentlich komplexeren Strukturen, mRNAs, Gen- und Zelltechnologien. Das sind so Themen, die in der jetzigen Pharmawelt diskutiert werden oder wo schon lange Bestrebungen gibt, die auch dazu führen werden, dass sich dann vielleicht die Produktionsstätten ändern, dass es nicht mehr so große Produktionsstätten bei den großen Pharmazeuten gibt, sondern dass es vielleicht dezentralere Produktionen geben wird mit für komplexere Sachen, vielleicht auch in den Krankenhäusern. Früher hat man ja selber in den Apotheken dann die Wirkstoffe gemacht, dass es wieder in die personalisierte Medizin geht. Also man hat immer mehr erkannt, es nützt nichts für 20 Millionen Menschen das gleiche Rezept zu machen, sondern es muss vielleicht ein bisschen individualisiert werden. Und diese mRNA-Technologien, die kommen ja nicht aus dem Hut gezaubert daher, haben auf Corona gewartet, sondern das sind ja Technologien, wo man versucht, unheilbare Erbkrankheiten, Krebs etc. mit zu behandeln, weil man sie sehr individuell auf bestimmte Personen abstimmen kann. Und da forscht man schon seit 10, 20 Jahren dran. Und das wird in Zukunft diese personalisierte Medizin und das, was dahinter steckt, das sind dann sehr kleine Chargen. Das heißt, die Anlagen können kleiner werden. Es wird immer einen Mix geben. Das wird ein Trend werden, den muss man beobachten. Und da kommen dann natürlich die mRNAs oder die neuen Methoden, die unter dem Fachbegriff Gen- und Zelltherapie, dann die werden dann Trendsetter werden und da muss man sich technologisch drauf einstellen.
Jetzt ist ja für die Gefriertrocknung nicht nur rein der Prozess notwendig oder für die biopharmazeutische Industrie, sondern es geht ja auch, oder in diesem Prozess ist auch die Analytik eine große Thematik. Welche Aspekte muss ich denn bei der Analyse oder wie kann ich mir diese Thematik denn vorstellen? Was ist nötig, um diese Produktion auch oder die Herstellung auch entsprechend mit Analysetechnologien?
Was da wichtig ist bei der Analysetechnik, die ist, im pharmazeutischen Bereich ist natürlich ein sehr streng kontrollierter Bereich. Der Grund dieser Kontrolle von der, hier in Europa sind die Zulassungsbehörden, die Regierungspräsidien, global gesehen gibt es auch manchmal, kennen die Leute die FDA, wo ja so die EMA, die kennen ja jetzt die Leute mittlerweile, weil es ja durch Corona, die lassen ja Arzneimittel zu. Um die Arzneimittel zuzulassen, müssen sie bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Und man sagt jetzt, wenn jetzt die mRNAs, die hergestellt werden, erwartet ja jeder, dass für jeden Menschen, für jedes Individuum, was dieses Medikament bekommt, das Medikament die gleiche Qualität hat. Wenn Sie jetzt auf den Gefriertrockner zurückgehen und sagen, ich trockne den Gefriertrockner in einem sehr komplexen Umfeld und ich habe 50, 100.000 kleine Gefäße in einem Gefriertrockner, dann erwartet eigentlich die FDA oder die Zulassungsbehörde, dass jedes einzelne Gefäß die gleiche Qualität hat. 100% identische Qualität wird man nie hinbekommen, weil man nie identische Situationen für jedes Vial schaffen kann. Die sind aber in bestimmten Rahmenbedingungen absolut gleich. Dass das immer besser wird, erfordert eine Analytik, erfordert eine Kontrolle des Prozesses, dass man Einflüsse des Prozesses genau erkennen kann. Und da kommt jetzt, die PAT-Technologie dazu. Das ist dann, wo man dann natürlich produktionsbegleitende Messanalytik hat, im Prozess, Prozessanalytik, die dann einfach bei der Herstellung schon gleichzeitig überwacht. Das ist wie im Auto. Sie kriegen gesagt, ist der Reifendruck zu niedrig, damit Sie rechtzeitig hinfahren können und Ihr Reifendruck aufmachen. Man versucht durch Analytik die Produktionsqualität des eigentlichen Produktes immer weiter zu verbessern, um Rahmenbedingungen, die man kennt, sicher einzuhalten und sagen, wenn ich diese messe und hier drin bleibe, Verschmutzungsgrade, Silikonöl zum Beispiel, das man über Massenspektrometer messen kann, Temperaturen im Produkt, wo man sagt, jetzt ist es wirklich getrocknet auf 1% Restfeuchte, vielleicht hat es vorher das eine 1,5, ich kann es sehr genau steuern, ich kann meine Bedingungen sehr genau steuern und dieses Steuern, dass ich eine wirklich gleichbleibende Qualität bekomme, das ist ja Verbraucherschutz und das ist ja technologisch so, dass da natürlich immer weiter entwickelt wird und jetzt es Technologien gibt, die das ermöglichen, die Qualität, die Herstellungsqualität immer zu verbessern. Und da kommt dann natürlich dann die zulassende Behörde und verlangen auch gewisse Analytik, um einfach zu sagen, ist es eine Art Verbraucherschutz und je genauer ihr wisst, herstellendes Unternehmen, Pharmazeuten, dass euer Produkt sauber ist, es muss ja auch qualifiziert und validiert werden und wir als Hersteller sind dann natürlich angehalten, Technologien anzubieten, in die Anlagen zu integrieren, die das sicher machen. Das ist wie jetzt die Reifendruckkontrolle bei Autos. Vor 10 Jahren kannte das keiner. Heute ist es gesetzlich vorgeschrieben, damit man weiß, hey, wenn kurz bevor der Reifen platzt oder wenn das Druck ist, weil es gibt immer mehr Analytik, die ihnen die Gefahren abnehmen. Es gibt Aufprallschutz, Seitenaufprallschutz. Also das sind genauso, muss man sich das hier vorstellen. Man möchte das Produkt schützen. Beim Autofahren ist es der Mensch oder die Umgebung, auch wieder der Mensch. Und hier ist das Produkt und die Messtechnik und die Analytik hilft dazu, das sicherzustellen.
Mhm. Was ist die größte Herausforderung jetzt gerade, dass man sagen kann, wo sind die meisten Stellschrauben zu beachten? In was ist der wichtigste? Sie sagten Restfeuchte, Verschmutzungsgrade. Was ist also die Herausforderung, die größte aktuell?
Die Herausforderung, die neuen Wirkstoffe oder auch die Strukturen, um überhaupt gefriert zu trocknen, die werden immer komplexer und das bedeutet, was ich ganz am Anfang erklärt habe bei dem Thema Sublimation, wenn ich das Wasser verdampfe, verdampfe ich nicht was anderes mit, verdampfe ich nicht, zerstöre ich nicht die Struktur. Und wenn ich je komplexer ich werde, desto komplizierter wird es natürlich auch, Wasser so zu verdampfen, dass es keine Wirkung hat. Oder ich habe alternative Verfahren, die schonender sind. Da muss man immer wirken, haben die einen Einfluss auf das Produkt? Und diese Komplexheit wird halt in der Formulierung entwickelt. Und die Formulierungen werden immer komplexer. Und das möchte ich dann irgendwann kontrollieren. Und hier geht es dann darum, Parameter zu finden. Das Massenspektrometer ist so ein ganz typisches. Da kann man sehr genau die Trocknungsgrad erreichen. Da kann man viele Dinge mit anstellen. Das ist aber eine sehr komplexe Sache, wo man aber dann überprüfen kann, wie ist denn die Qualität meines Produktes während des Prozesses. Ich kann darauf eingreifen. Das heißt, die Komplexheit der Formulierung steigt, die Schwierigkeit steigt, Dinge zu dann werden die Produkte auch wesentlich teurer. Und wenn man dann überlegt, man hat 100.000 Vials, dann macht es schon klar, dass man dann Methoden haben möchte, die das dann auch kontrollieren. Und das ist ein ständiger Entwicklungsprozess, also Qualität aufrechtzuerhalten. Es gibt Bestrebungen, dann natürlich auch das Verfahren zu ändern, dass man vielleicht kontinuierlich produziert. Das wird auch diskutiert, um dann jedes Teil sozusagen einzeln zu produzieren und nicht alle zusammen in einem Batch. Ja, um dann auch diese Qualitätsanforderungen aufrechtzuerhalten und individuell zu sagen, ja, wenn ich da hier einen Fehler habe, dann kann ich eins rausholen, bei dem anderen sind es 100. Es kommen wirtschaftliche Aspekte dazu, dass die pharmazeutische Industrie natürlich sagt, na, ich habe lange Trocknungszeiten, also dieser Sublimationsprozess, der kann 60 Stunden dauern, 70 Stunden dauern. Wenn ich jetzt die Verfahren optimiere und dann auch wirklich messen kann, ist mein Produkt denn schon in Ordnung, dann brauche ich es vielleicht nur 30 Stunden trocknen. Also da gibt es sehr viele Diskussionen und Ansatzpunkte, die in Hand, die Pharmazeuten entwickeln das, die entwickeln die Rezepturen und wir müssen Technologien anbieten, mit denen man das optimieren kann.
Wie lange arbeiten Sie gemeinsam an, ich sage jetzt mal, wir haben einen neuen Impfstoff und der kommt zu Ihnen und sagt, jetzt müssen wir gucken, wir wollen das weiter transportieren, können wir den gefriertrocknen. Von so einer Idee, von so einem Ansatz her, bis man es wirklich, gesetzt den Fall, man kann das tun, wirklich umsetzt, bis die Anlage steht, bis sie wirklich funktioniert. Welche Zeiträume rechnen wir da? Welche Horizonte?
Das ist ja die Aufgabe der pharmazeutischen Industrie. Das heißt, wenn die Produkte entwickeln, hat das einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren. Corona ist eine absolute Ausnahme. 1,5 Jahre sowas zu stemmen, ist Wahnsinn. Also 5 bis 10 Jahre. Das fängt im Labor an, wo man von 100 vielleicht dann nur 200 Wirkstoffe testet und dann sind nur 2 die entsprechenden Variablen. Da muss man sich überlegen, wie man es formuliert. Da muss man viele Versuche machen. Da gibt es sehr detaillierte Abläufe. Und dann kommt es irgendwann in die Testphase, klinische Phase 1, 2, 3. Das hört man ja jetzt auch, wo man dann diese Bedingungen testet. Und dann, wir sind ja jemand, der momentan ganz hinten an der Kette steht. Wir bauen ja Anlagen zur Produktion, nicht zur Entwicklung. Wir haben auch im Portfolio natürlich Entwicklungsanlagen oder Laborgefriertrockner, bei denen man dann da auch anfangen kann, die man in Entwicklungsbereiche verkauft. Und dort wird nach Methoden gesucht, dort sitzen die Forscher, die entwickeln das. Und die wandeln natürlich die Technik an, die es auf dem Markt verfügbar gibt. Und da gibt es auch Trends, die man erkennen kann. Und dann geht es dann natürlich so, dass dann irgendwann mal gefragt wird und dann ist das Produkt entwickelt, dann wird es zugelassen und dann werden natürlich Produktionskapazitäten gebraucht. Und für diese Produktionskapazitäten wird dann unter anderem die Optima angefragt. Aber der Zeitraum von der Idee eines Wirkstoffes bis, dass sie eine Produktionsanlage bauen, das kann bis zu 10 Jahren dauern.
Und der Anteil, wenn er denn dann bei Ihnen anfragt, wenn Herr Sahin morgen anruft und sagt, so, Herr Reuter, was ist jetzt, wann können wir loslegen? Ich habe den Wirkstoff, wir müssen ihn gefriertrocknen. Wie lange fummelig an solchen
Parametern. Das sind ja dann, er fummelt schon vorher dran, weil das muss er alles zugeben, damit es überhaupt zugelassen wird. Also er darf ja erster produzieren, wenn er eine behördliche Zulassung für seinen Wirkstoff hat. Das kriegt man ja jetzt bei Corona mit der FDA, die jetzt für Kinder prüfen. Das muss ja dann genau, und da muss er sehr detailliert nahelegen, wie er das produziert. In der eigentlichen Produktion später muss man das nur einhalten. Das heißt, ihr macht das im kleinen Labor, wir machen das in der großen Produktionshalle. Da gibt es viele Bedingungen und dann muss man so eine Fabrik auf die Füße stellen. Das dauert dann auch nochmal 2,5 bis 3 Jahre, bis dann so eine Fabrik gebaut ist, bis die Maschinen installiert sind, bis sie eingefahren sind, bis sie validiert sind. Also das ist schon ein sehr, sehr komplexer Prozess, der dahinter steckt. Um ganz am Ende zu sagen, ich habe eine sehr, sehr hohe Qualität, eine sehr hohe Qualitätssicherung, weil, was ich immer sage, man hat ja auch eine Verantwortung. Das Produkt, was letztendlich aus der Maschine kommt, dient dazu, Menschen zu heilen und nicht Menschen krank zu machen. Und da hängt natürlich auch die Qualität der Technik mit, hat auch eine gewisse Mitverantwortung.
Kriegen Sie da schon mal manchmal schlaflose Nächte, wenn es um manche Produktionsstätten geht, wo man sagt, puh, ich weiß nicht, ob das so stabil im Griff zu kriegen ist überhaupt? Oder haben Sie schon mal darüber schlaflose Nächte bekommen,
über solche Nein. Projekte? Also darüber habe ich noch keine schlaflose Nächte bekommen. Ich habe schon mal, sage ich mal, eine schlaflose Nacht bekommen, wenn ein Kunde sagt, ich habe ein schwieriges Produkt und er sagte, ich fahre morgen eine Charge in meinem Gefriertrockner, da darf nichts passieren, die hat 80 Millionen Wert und er ist vielleicht nicht so sicher in der Bedienung oder es ist eine sehr alte Anlage und er sagt, könnt ihr uns unterstützen? Und dann stellen wir natürlich 24-Stunden-Service zur Verfügung, dann sind wir für remote dabei oder manchmal schicken wir auch embeddete Ingenieure, die dann den Kunden begleiten. Aber das meine ich ja, in der Qualitätssicherung ist es so, dass unsere Maschinen, bevor sie wirklich produzieren, auf Herz und Niere auch getestet werden. Da gibt es schon mal, dass man der ein oder andere Test mal nicht besteht und dann macht der Kunde schon Druck. Also ich will aber dann und dann im halben Jahr anfangen. Warum kommt ihr jetzt nicht weiter? Ihr müsst das doch das und das noch testen. Da gibt es schon Druck. Das führt aber nicht zu schlaflosen Nächten. Das ist ja das alltägliche Geschäft. Und wenn aber dann die Anlagen laufen und dann die Zeiten eingehalten werden, dann ist es sehr, sehr stabil. Und dann ist es eigentlich genau das eigentliche Problem, dass wir dann gar nichts mehr hören. Das heißt, wenn wir die Dinge optimieren müssen, gehen wir dann natürlich auf die Kunden zu, aber wenn die Kunden mal produzieren, dann sind die Anlagen eigentlich meistens safe.
Sie haben es eben gerade schon angesprochen, das Thema Remote oder das ganze Thema, was drumherum sich dreht, das Überthema die Digitalisierung. Nun kann ich mir ja vorstellen, dass ich solche sehr dezentralen Produktionsstätten ja vielleicht doch zentral auch überwachen kann. Wie weit ist man da oder was sind da die Herausforderungen, das vielleicht tun zu können?
Technologisch ist man da ja schon lange, das ist immer möglich. Die Herausforderungen sind, wer möchte seine Produktionsanlage immer gut überwacht haben? Das heißt, Angriff von außen, Virenschutz, was man jetzt auch hört, Hackerangriffe etc. Also ich muss eine Firewall, ich muss ein sehr, sehr intelligente, ausgeklügelte Systeme haben, damit ich, wenn ich jetzt Anlagen kontrolliere, kann ich ja den Kunden auch beim Produzieren kontrollieren. Also das sind Herausforderungen, wie kriegt man die Anlagen stabil? Dann hört sich die Digitalisierung, ist noch nicht so ein genormtes Geschäft, wie man sich das vorstellt. Man hat sehr viele unterschiedliche Netzwerktechnologien und Programme, die man miteinander verknüpfen muss. Und dann ist die Netzwerktechnologie eine sehr komplexe Technologie, die man beherrschen muss, um das alles miteinander zu verbinden. Und da liegen dann auch Schwierigkeiten drin, wie man plus den Virusschutz, plus den Datenzugriff und dann kommt natürlich noch die kontrollierende Behörde, die sagt, also ihr müsst also wirklich auch Sicherheit haben, ihr dürft es nicht beeinflussen, es muss alles transparent sein, keine Änderung ohne Dokumentation. Das macht es dann schon sehr komplex, da muss man schon, sag ich mal, sich gut auskennen, man muss gute Konzepte und Prozesse haben, die wir haben und über diese Basis haben wir natürlich auch Zugriff auf unsere Anlagen. Wir können 24 Stunden weltweit anbieten, wir können die Anlagen von überaus supporten und entwickeln da weiter. Jetzt hat auch Corona sehr geholfen, dass wir digitale Konzepte haben mit Smart Classes oder Smart Services. Wir haben sogar komplette Anlagen digital in Betrieb genommen, virtuelle Touren, virtuell, das heißt, Kunde setzt sich Brille auf, wir setzen Brille auf, er sieht, was wir sehen, wir können ihn direkt führen. Also das wird immer, da hat Corona auch einen Schub gegeben, genau in dieser virtuellen Welt, das immer zu verstärken. Aber es war auch dann, wird auch immer wieder technologisch Herausforderung, weil es dann große Kapazitäten sind. Man braucht schnelles Internet. Das ist auf dem Land auch nicht immer gegeben. Und man muss die Infrastruktur haben, die wir hier in Deutschland nicht immer auf dieser Basis haben. Und ich denke, da wird sich aber auch in der nächsten Zeit, das ist ja auch überall gang und gäbe, dass sich dort die Digitalisierung vorantreibt. Und dann ist Remote und Zugriff und Betreuung natürlich ein absolutes Zukunftsthema, weil Schnelligkeit ist das A und O.
Prima. Vielen Dank, Herr Stefan Reuter, für die Informationen rund um Gefriertrocknung. Wir haben eine Menge gelernt. Wir haben gelernt, dass die Gefriertrocknung nicht nur generell für den Prozess der Herstellung der Pharma-Wirkstoffe und Arzneimittel wichtig ist, sondern dass ein essentieller Teil auch dazu beiträgt, dass wir als Patienten sichere Medikamente bekommen und dass das auch ein entsprechend gut dokumentierter und ein Prozess ist, der sich aber ständig weiterentwickelt. Und wir warten mal ab, ob dann demnächst der Apotheker um die Ecke mit kleinen Gefriertrocknungsanlagen uns die Medikamente zusammenbaut.
Ja, das wäre eine schöne Vision.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Alles klar, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Klicken Sie sich durch weitere spannende Stories auf www.healthcare-mittelhessen.eu.